Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Ökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Heute sprechen wir mit dem Familienunternehmen Bürkert aus Ingelfingen und Katja und ich haben heute die Möglichkeit, mit Georg Stavovi zu sprechen, dem CEO von Bürkert Fluid Control Systems. Und was mich an diesem Gespräch reizt, ist nicht nur das Familienunternehmen besser kennenzulernen und auch zu verstehen, in welchen Nischen die Produkte von diesem Hidden Champion eingesetzt werden, sondern auch von Georg zu erfahren, wie es eigentlich ist, so Karriere in Familienunternehmen zu machen. Georg hat für Heidelberger Druckmaschinen, Freudenberg und auch Lapp gearbeitet und ist seit 2023 der CEO von Bürkert. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich hoffe, bin mir sicher, es sind viele spannende Insights für euch mit dabei. Bevor wir jetzt starten in das Gespräch, wie immer das Was bisher geschah von Katja.
Was bisher geschah. Es sind die Nachkriegsjahre, in denen der Ingenieur Christian Bürkert auf einem Bauernhof bei Ingelfingen an einem Brutapparat herumtüftelt. Das nördliche Baden-Württemberg ist damals von amerikanischen Soldaten besetzt und die Bürkerts verkaufen Hühnchenfleisch an die US-Armee. Aus den Trümmern eines abgestürzten Flugzeugs fertigt Bürkert einen Temperaturregler. Das ist die Keimzelle des Unternehmens. Im Keller seines Elternhauses baut Christian Bürkert von nun an Brutapparate und Wärmeplatten. Später steigt er auf Temperaturregler um, zum Beispiel für Backöfen. Aus der Kellerwerkstatt wird ein Industriebetrieb. Bis ein Abend im Jahr 1971 alles verändert. Christian Bürkert, der als Ingenieur fasziniert vom Fliegen und leidenschaftlicher Pilot ist, bricht zu einem Flug über den Atlantik auf. Doch 2 Stunden vor der Landung bricht der Funkkontakt ab und die Maschine verschwindet spurlos vom Radar. Das Unternehmen verliert vom einen auf den anderen Tag seinen Chef und Gründer. Nach dem Tod ihres Mannes übernimmt Dorothee Bürkert Verantwortung und wird fast 3 Jahrzehnte Geschäftsführerin bleiben. Bürkert Fluid Control Systems, wie das Unternehmen mittlerweile heißt, stellt heute unter anderem Ventile, Regler und Messgeräte für Flüssigkeiten und Gase her. Die Kunden kommen zum Beispiel aus der Pharma- und Lebensmittelindustrie, sind Raumfahrt- oder Energieunternehmen. Bürkert beschäftigt weltweit über 3.700 Menschen und hat zuletzt rund 680 Millionen Euro umgesetzt. Die Geschäfte führt seit 2023 Georg Stavovi. Mit ihm sprechen wir jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Lieber Georg, herzlich willkommen in unserem Podcast. Herzlich willkommen im Maschinenraum.
Vielen Dank. Hallo Katja, hallo Tobias.
Hallo.
Georg, du weißt, dass die Gäste in unserem Podcast immer das große Glück haben, an unserer Espresso-Bar eine Person zu treffen, die sie schon immer mal treffen wollten, um bei einem Espresso ein Gespräch zu führen. Welche Person würdest du unbedingt gerne mal treffen?
Tobias, ich komme gerne nach Berlin und da würde ich gerne Peter Fox treffen.
Warum Peter Fox?
Weil ich glaube, der ist, darf man das so platt sagen, der ist cool. Ich glaube, das ist ein Mensch, der vernünftige Ansichten hat und das irgendwie mit einer tollen Musik rüberbringt. Ich finde den spannend und mit dem, also ein Espresso auf alle Fälle.
Stellen wir uns mal vor, du würdest ihn wirklich hier an der Espresso-Bar treffen im Maschinenraum. Wie würdest du dich denn vorstellen?
Ich würde ihm erklären, dass der Espresso nur deswegen aus der Maschine kommt, weil dahinter ein ordentliches Ventil sitzt. Und das würde ich natürlich überprüfen, ob das ein ordentliches ist, weil das sollte dann bitte vom Bürkert kommen. Ja. Und ich würde dem Peter Fox erklären, dass er natürlich Bürkert nicht kennt und unsere Produkte nicht sieht, aber ohne wird das auch nicht haben wollen. Weil wenn er jetzt zum Beispiel Kontaktlinsenträger ist und die sind so befeuchtet, dann ist da ein Bürkert-Ventil beteiligt gewesen. Oder wenn er im schlimmsten Fall mal Antibiotika nehmen muss, dann kommen die aus einem großen Fermenter, an dem Bürkert beteiligt ist. Und wenn er irgendwie eine Limonade oder ein Bier trinkt, dann wird das auch nur mit Ventilen und Sensoren möglich gewesen sein. Am besten aus dem Hause Bürkert.
Und jetzt kenne ich Peter Fox nicht so gut, auch seine Musik nicht, aber ich glaube, er ist ja immer so ein leicht emotionaler, persönlicher Typ. Wenn er dich dann fragt, das ist ja spannend, Georg, aber wie tickst du denn so persönlich? Was motiviert dich? Wer bist du? Was würdest du dann antworten?
Dann würde ich den Peter Fox bitten, das für sich zu behalten und würde ihm sagen, ganz ehrlich, mein Job würde mir auch Spaß machen, wenn es ein anderes Produkt wäre. Aber was mich antreibt, ist tatsächlich mit anderen Menschen zu versuchen, ein Unternehmen in eine andere Richtung zu bringen. Also ich habe einfach in meinem Berufsleben die schöne Erfahrung machen können, dass man zwar von Jahr zu Jahr in so einem Hamsterrad sitzt und dann sagt, boah, ist das Jahr schnell rum, was haben wir denn geschafft? Aber wenn man dann 5 Jahre nach hinten guckt, dann sieht man, welche Veränderungen stattgefunden haben. Und das ist ein unglaublich starkes Gefühl, finde ich. Man kennt das ja auch vielleicht vom Sport, wenn man im Team was erreicht hat oder so. Und das treibt mich an.
Du bist ja selbst Ingenieur und wir haben gerade gehört, in der Unternehmensgeschichte, der Gründer war auch Ingenieur. Wie wichtig ist aber dieser Anteil an dem Job schon auch für dich? Denn du hast ja jetzt viel erzählt, wo steckt überall Burkhardt drin? Also wie wichtig ist dieser Aspekt für dich?
Also ich würde sagen, ganz ehrlich, es bleibt ja alles unter uns, nicht mehr so besonders wichtig. Ne? Mhm. Also ich würde sagen, das sind vielleicht noch 20-30%. Also Burkhardt ist definitiv ein ingenieursgetriebenes Unternehmen. Deswegen, dass ich Ingenieur bin, ist sicherlich nicht falsch. Auch so in der japanischen Lean-Philosophie redet man immer vom Respekt für das Produkt. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Man braucht das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber man braucht ein bisschen Liebe für das Produkt. Das kann man aber auch entwickeln für andere Produkte. Und ich glaube, dass heute in der Unternehmensführung das nicht mehr so entscheidend ist. Wir brauchen gute Ingenieure, aber die müssen nicht unbedingt an der Spitze sein.
Hm. Wann wurde dir bewusst, dass dieses Gestalten, das Unternehmen verändern für dich das Feld ist, wo du besonders wirksam sein kannst? Und was musstest du dafür tun, um das auch zu erreichen, um das zu dürfen?
Ich hatte ein Aha-Erlebnis im Laufe des Studiums, weil da kam das Thema Lean Production hoch. Und das war Anfang der 90er Jahre und da ging es ja sehr stark darum, einfach Arbeitsabläufe zu verbessern, zu verändern und natürlich damit auch die Frage, welche Verhaltensveränderungen müssen da einhergehen. Hab mich da an einem Institut engagiert, die sich mit der Einführung von Gruppen- und Teamarbeit beschäftigt haben. Ja, und dann merkt man schon, es geht jetzt nicht nur um ein neues Prozessdesign, sondern irgendwie um psychosoziales System und da gibt es noch einen anderen Aspekt, ja, den man berücksichtigen muss. Der zweite Aha-Effekt war vielleicht, als ich in das Unternehmen Freudenberg gekommen bin, die ein sehr großes Unternehmen ist, aber sehr mittelständisch strukturiert und da sollte kein Produktionsstandort mehr als 200 Menschen haben. Und da habe ich gemerkt, wie kraftvoll das für mich persönlich ist und wie viel Spaß mir das macht, in einem Umfeld zu arbeiten, wo ich noch überblicken kann, ne? Wo ich die Personen noch sehe, als auch als Individuum wahrnehmen kann, eine Geschichte kenne. Und da habe ich dann verstanden, dass ich da gut wirken kann, weil ich vom Typus so bin, dass ich auf Menschen zugehen kann, auch ernsthaftes Interesse an Menschen habe. Und deswegen glaube ich, dass ich als Führungskraft-Typus in mittelständischen oder kleineren Strukturen viel besser wirken kann als im Großkonzern. Und das habe ich dann so zu meinem Thema gemacht und habe eben auch das Glück gehabt, dass dieser Stil ja von irgendwem gewürdigt worden ist. Mhm. Sonst wäre ich nicht befördert worden. Sonst wäre ich nicht heute CEO. Und das finde ich persönlich für mich sehr schön, dass ich, am Anfang der Berufslaufbahn hatte ich nicht das Ziel, irgendwie mal CEO zu sein oder ich hatte auch keine Vorstellung, wie ich als Führungskraft bin. Ja. Aber inzwischen finde ich das irgendwie ganz schön, dass ich so, wie ich bin, ein Unternehmen führen kann und das irgendwie gewollt ist, ja, und das auch gut gefunden wird und ich auch selbst das Gefühl habe, ich kann da was bewirken. Mhm. Und was ich dafür getan habe, schwierig. Ja.
Wie ist denn da das Zusammenspiel oder die Zusammenarbeit mit den Eigentümerfamilien? Du hast ja selbst gerade schon gesagt, du hast in schon verschiedenen Familienunternehmen gearbeitet, bei Freudenberg, bei Lab, jetzt bist du bei Burkhardt. Also wie arbeitest du mit denen zusammen? Wie frei bist du in deinen Entscheidungen? Wie sehr reden sie als Gesellschafter mit?
Zunächst mal, wenn wir die drei Unternehmen vergleichen, sind die Konstellationen extrem unterschiedlich und damit auch extrem unterschiedlich, welche Freiheitsgrade ich hatte oder auch wie ich zu agieren hatte. Ja, bei Freudenberg mit über 200 Anteilseignern, die natürlich eine Governance brauchen, mit einer großen Gesellschafterversammlung und so weiter. Ich habe zwar Familienmitglieder kennengelernt persönlich, aber es ist natürlich schon abstrakter. Es ist wertorientiert, wie viele Familien oder die meisten Familienunternehmen. Aber es ist natürlich schon ein bisschen anonymer. Bei Lab war es so, dass Eigentümer mit in der, im Vorstand waren, in der im operativen Geschäft, wo man sich auch da auf Augenhöhe begegnet und jeden Tag zusammenarbeiten muss, aber auch in einem Gespräch weiß, wer das letzte Wort haben wird. Bei Burkhardt ist es wiederum anders, dass die Anteilseigner aus Prinzip nicht ins operative Geschäft eingreifen wollen und ich dadurch einen sehr, sehr hohen Freiheitsgrad habe. Ich telefoniere häufig mit Herrn Burkhardt. Es gibt dreimal im Jahr Gesellschafterversammlungen. Da wirken die natürlich ein und interessieren sich auch für das operative Geschäft. Aber ich habe also da sehr viel Freiheiten und glücklicherweise auch sehr viel Rückendeckung, weil es irgendwie stimmig ist von den Werten, von der Haltung, von dem, was wir erreichen wollen. Und das empfinde ich bei Burkhardt wirklich als Glücksfall, dass ich den Eindruck habe, es ist einfach ein Umfeld, wo ich so sein kann, wie ich bin und wie ich das auch für richtig halte. Das war auch bei Lab so und das war auch bei Freudenberg so. Aber jetzt bin ich natürlich in einer anderen Rolle und eben auch in einer anderen Governance-Struktur, wo das noch besser möglich ist.
Du hast es als einen Glücksfall bezeichnet. War das wirklich Glück oder hast du versucht, die Familie auch besonders kennenzulernen und die dich, bevor du dich dann entschieden hast, in diese sehr exponierte Rolle als CEO bei Burkhardt einzusteigen?
Gut, wenn man sich für so eine berufliche Herausforderung entscheidet, ist es ja trotzdem noch ein Sprung. Ne? Man versucht, irgendwas vorher herauszufinden, wie es wirklich wird, weiß man vorher nicht. Aber es war schon in der Rekrutierung klar und ich würde sagen, beidseitig, das haben wir die Gesellschaft danach auch zurückgespiegelt, dass irgendwie die Chemie stimmte. Und wenn ich das beschreiben soll, dann ist es einfach so, dass die Gesellschaft da bei Burkhardt sehr bodenständige, wertorientierte Personen sind, denen, sage ich mal, das klingt jetzt so platt, aber dass die langfristige Entwicklung des Unternehmens sehr, sehr wichtig sind, auch die Personen im Unternehmen sehr, sehr wichtig sind. Und schon so die ersten Gespräche waren irgendwie vom Stil außergewöhnlich. Ja, also auch sehr, sehr bodenständig vom Auftreten, unprätentiös, aber sehr, sehr gezielt interessiert am Menschen. Und das hat beidseitig gefunkt. Und der Rest ist natürlich dann schon, dann springt man und stellt fest, ja, es ist so, das ist nicht so. Aber in dem Fall war es so. Und von daher hat sich das Bauchgefühl bestätigt.
Wir haben ja in der Anmoderation gehört, dass es eine sehr spezielle, auch sehr traurige, tragische Unternehmensgeschichte tatsächlich ist. Dieser Gründer, wie wichtig ist der denn heute noch für sowas wie die DNA des Familienunternehmens als Identifikationsfigur? Spielt der eine große Rolle?
Ich würde sagen, schon. Also natürlich ist es einerseits weit weg. Ne? Also wenn ich heute zur Arbeit gehe, was interessiert mich da die Geschichte von vor 80 Jahren? Aber es ist irgendwie schon sehr präsent. Das sieht man also visuell im Unternehmen. Klar, es hängen da noch Bilder und es gibt ein Unternehmensmuseum. Aber von der DNA ist es tatsächlich so, dass wir immer noch, und das finde ich schon interessant, dass sich das irgendwie vererbt. Ja, also von der DNA sind wir immer noch Erfinder. Wir sind Pioniere. Wir haben das auch jetzt im neuen Claim so aufgegriffen, weil wir das so empfinden. Nicht im Sinne von, ich gucke in die Vergangenheit, Mensch, da gab es mal so einen Pionier und an den sollten wir uns erinnern, sondern in der Unternehmensgeschichte hat Burkhardt immer wieder technische Entwicklungen gemacht, die irgendwie zum Standard in dem Markt geworden sind. Und das treibt die Leute an. Und ich finde das schon, könnte das gar nicht beantworten. Was muss man tun, damit sich, also muss man so eine DNA pflegen oder wie tief steckt die, wie lange drin? Aber das steckt in uns drin. Wir sind Pioniere. Wir wollen was Neues entdecken. Und darauf berufen wir uns schon. Ne? Also wenn wir das Feuer da entzünden wollen und die Leute da bei der Ehre packen wollen, dann sprechen wir von Christian Burkhardt.
Wie aktiv war denn die Rolle von Dorothee Burkhardt? Also ich habe dazu nicht viel mehr gefunden als das, was ich gerade auch gesagt habe in der Anmoderation, dass sie dann in die Geschäftsführung eintrat. Sie hatte ja jemanden an ihrer Seite. Auch das ist ja eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Wie sehr hat sie denn das Unternehmen dann geprägt?
Auch sehr stark. Also es ist schon sehr interessant. Es ist eindeutig Christian Burkhardt, dem wir zugeschrieben, das war der Erfinder, auch der Tüftler, der technisch was vorantreiben wollte, dem auch die Menschen wichtig waren. Der Dorothee Burkhardt schreibt man zu, dass sie das Unternehmen kaufmännisch sehr eng geführt hat. Sie hatte eine zweite Person in der Geschäftsführung, die, sag ich mal, eher die technischen Sachen gemacht hat. Und Dorothee Birkert, die ich ja nie kennengelernt habe, aber in den Beschreibungen ist schon eine Unternehmerin gewesen, die gesagt hat, ey, wir müssen den Laden zusammenhalten, da muss Geld verdient werden und so weiter. Letztlich ist es ja so, dass Dorothee Birkert das Unternehmen länger geführt hat als Christian. Dorothee Birkert wäre jetzt dieses Jahr 100 Jahre geworden. Das wird auch von den Gesellschaftern im Herbst nochmal gewürdigt. Und sie, also als Unternehmerpersönlichkeit hat sie auch einen wesentlichen Anteil, aber in einer ganz anderen Rolle. Und man muss ehrlicherweise sagen, nach außen tritt da erstmal der Christian Birkert stärker in Erscheinung. Was da prägender ist, kann ich gar nicht entscheiden.
Ja. Mhm. Was dich auf jeden Fall bisher geprägt hat, Georg, du hast viel Luft in Familienunternehmen schon geschnuppert, sei es bei Freudenberg, bei Lapp, bei Birkert, alles Unternehmen, die den Familiennamen auf dem Fabrikgebäude wahrscheinlich führen, alles Namen, die man bei euch in der Region kennt, alles auch Hidden Champions in ihrem Bereich wahrscheinlich. Was sich bei dir verändert hat, ist, dass du jetzt mit der jetzigen Rolle CEO geworden bist. Bei Lapp warst du Teil des Executive Boards, CTO, COO. Als du diese Stelle jetzt angenommen hast, was hast du dir vorgenommen, anders zu machen? Wie interpretierst du die Rolle anders? Was hat sich für dich verändert?
Es ist schon natürlich eine signifikante Veränderung gewesen, auf einmal zu merken, dass man letztlich ultimativ alles auf dem Tisch landet. Und es gibt ja auch in Unternehmen so eine Tendenz, dass Dinge hochdelegiert werden. Also es stimmt ja nicht, dass nur alles runterdelegiert wird, sondern wenn der Audioguide fürs Unternehmensmuseum freigegeben werden muss, dann sagen alle, keine Ahnung, wer das machen kann, dann geben wir es mal dem CEO. Und man stellt fest, boah, das ist wirklich alles. Und da muss man fairerweise sagen, bei Lapp als Vorstandsmitglied, aber nicht Vorstandsvorsitzender, geht vieles da an einem vorbei. Von daher muss man schon sagen, habe ich da nochmal Respekt entwickelt, was dann alles auf den Tisch kommt. Aber natürlich habe ich mich ja bewusst dafür entschieden, mal jetzt auszuprobieren, nach relativ vielen Berufsjahren und der beruflichen Erfahrung aus verschiedenen Unternehmen zu sagen, so jetzt möchte ich es mal so machen, wie ich es für gut erachte. Nicht nur das, also nicht, damit will ich nicht sagen, dass bei den vorherigen Arbeitgebern, dass irgendwie ich da immer über Kreuz lag oder so, aber einfach zu sagen, alles, was man so an Erfahrungswerten und Glaubenssätzen gesammelt hat, einfach mal zu erproben, ja. Mhm. Und realistisch würde ich sagen, da wird kein weiteres berufliches Kapitel mehr kommen, sondern das ist jetzt Finale. Ne? Man hat berufliche Erfahrungsstücke gesammelt und auch über die 10 Jahre bei Lapp, ich war CTO, COO, aber bin ja in ganz viele Themen reingekommen, die vielleicht klassischen Technikvorstand gar nicht auf dem Tisch hat. Und dann sagt man irgendwann, komm, jetzt will ich es machen. Ja, so war das bei mir und jetzt finde ich das toll, dass ich das gemeinsam mit den Leuten hier bei Birkert so angehen kann.
Das ist ja wahrscheinlich auch nicht nur ein Unterschied im Hinblick auf die Menge dessen, was auf dem eigenen Tisch landet, sondern auch in der Verantwortung, oder? Also letzten Endes bist du es jetzt halt. Empfindest du das als großen Druck oder eher als Freiheit oder als beides?
Definitiv als beides. Also ich erinnere mich so in der, als ich Berufsanfänger war und wichtige berufliche Meetings hatte, ja, da habe ich geschwitzt und ich war gestresst und einen Tag vorher schlecht geschlafen. Wenn sich das weiter so fortgetragen hätte, würde ich den Job wahrscheinlich nicht tun oder nicht tun können. Also man entwickelt natürlich auch eine Routine und man muss natürlich sagen, je höher man kommt, desto mehr Autonomie gewinnt man auch. Weil man nicht nur getrieben ist, sondern eher derjenige ist, der treibt oder der die Akzente setzt, der das Tempo setzt und damit hat man das in der Hand und das fühlt sich anders an, als wenn man getrieben wird.
Mhm. Aber ist das nicht manchmal auch sehr anstrengend, dieses Gefühl, immer derjenige sein zu müssen, der treibt? Denkt man nicht manchmal, kann jetzt mal jemand anders?
Ja, also was mir kommt das so vor, ich denke nicht ans getrieben werden, sondern ich sage immer, es zupfen Menschen an mir. Ne? Also es sind so kleine Sachen, so man geht in die Kantine und wird trotzdem noch mal kurz angesprochen und man muss immer verfügbar sein. Und dieses permanente Poken, ja, oder dass man so gepiekst wird, das empfinde ich als anstrengend. Und ich stelle aber auch fest, dass natürlich man in so einen Job viel Energie reingibt, aber man bekommt auch was zurück. Und die entscheidende Frage ist, wie ist die Balance dazu? Und ich habe berufliche Phasen gehabt, wo ich den Eindruck hatte, die Balance ist negativ. Ich stecke mehr rein, als ich zurückbekomme. Aber jetzt habe ich eine Phase, wo ich den Eindruck habe, ich bekomme mehr zurück oder ich bekomme viel zurück. Und das ermöglicht mir, immer wieder reinzugehen, jeden Tag. Und immer wieder werde ich gepiekst und immer wieder zupft einer dran. Aber ich ermüde nicht dabei, sondern ich schöpfe auch viel Energie daraus.
Bevor wir gleich auf das Unternehmen zu sprechen kommen und den Markt, in dem ihr euch bewegt und die Innovationen, die ihr vorantreibt, vielleicht nochmal eine persönliche Frage in deiner Rolle als CEO. Was sind für dich so Routinen, die du entwickelt hast oder Hacks, die du entwickelt hast, wo du sagst, hey, das hat mir wirklich geholfen, diesen Job richtig gut zu machen oder das Beste aus dir selbst herauszuholen?
Also, was interessant ist, in der CEO-Rolle bekommt man ja sehr viel Rückmeldung über das, was man tut. Und zwar nicht als persönliches Feedback, sondern ich habe Kennzahlen oder ich kriege vielleicht ein Kundenfeedback oder so. Ne? Aber ich sehe, dass irgendwas, ich setze mich ein und es passiert irgendwas. Aber persönliches Feedback, das bekommt man natürlich wenig. Oder man wertet das selbst ab, weil man gar nicht weiß, ob das ernst gemeint ist. Mhm. Also wenn mir einer sagt, du, Georg Koll gemacht, sage ich, weiß gar nicht, ob der das so ehrlich meint. Deswegen ist ganz klar, ich glaube, ich kann gut auf Menschen in allen Funktionen und Hierarchieebenen zugehen. Und das zu tun, das ist unglaublich wichtig, dieses Feedback zu bekommen. Weil ich glaube, was eine Stärke von mir ist, ist zu spüren, sage ich bewusst, zu spüren, welches Thema ansteht. Was ist das Nächste? Wann kann ich den nächsten Impuls setzen? Manche sagen, das kommt zu früh, manchmal sicherlich auch zu spät. Aber ich habe so eine innerliche Uhr oder so ein Gefühl, dann zu sagen, jetzt muss ein Akzent kommen. Mhm. Und der kommt nur, weil ich im Kontakt stehe mit Leuten und Feedback bekomme und damit Stimmungen auffangen kann, Strömungen auffangen kann und dann auch merke, wann kann ich wieder einen Impuls setzen. Mhm. Ich habe für mich das Bild immer entwickelt, dass eine Führungskraft oder ein CEO, das gilt für jede Führungskraft, glaube ich, schwingen und dämpfen können muss. Ne? Also man muss Dinge abfedern, die nicht durchregnen müssen und man muss aber auch Akzente setzen können und schwingen, damit die stärker spürbar werden. Ich glaube, dafür braucht man ein Ohr an den Leuten.
Du hast eben gesagt, wenn du positives Feedback bekommst, weißt du manchmal gar nicht so genau, ob das eigentlich tatsächlich so gemeint ist. Ich frage mich, macht die Rolle auch ein Stück weit einsam, weil man sich solche Fragen halt stellen muss, weil man nie weiß, wie Feedback wirklich, wie ehrlich das wirklich ist. Und es ist ja immer dieses Hierarchiegefälle drin. Das verschwindet ja nicht.
Ja, in gewisser Weise ist das so. Also ich habe mich auch bei Freudenberg manchmal gewundert, wenn der CEO alleine in der Kantine gegessen hat. Da habe ich gesagt, das kann doch gar nicht sein. Er kennt doch so viele Leute. Heute sitze ich manchmal auch alleine in der Kantine oder ich muss mich bewusst irgendwo dazusetzen. Und das ist natürlich rein symbolisch, aber das ist schon so, dass man natürlich, man wird selbst vorsichtiger. Das Feedback, was man bekommt, das nochmal, es kann ja aufrichtig sein, aber man weiß es nicht und man wertet das selbst ab. Und die Schwierigkeit ist, dass ich auf der einen Seite für mich entschieden habe, irgendwo auch eine Distanz, einen Zaun um mich herum zu ziehen. Nicht alle, also ich lade Mitarbeitende nicht bei mir zum Essen ein nach Hause. Ja, ich glaube, es ist wichtig, eine gewisse Distanz zu behalten. Aber umgekehrt brauchst du auch eine Nähe, damit ich weiß, das, was als Feedback kommt oder von wem kommt das Feedback, das kann ich ernst nehmen und das ist mir auch wichtig und die Beziehung muss ich pflegen, weil das ist eine Quelle, ne? Eine Energiequelle, die muss ich pflegen. Das ist eine schwierige Gratwanderung. Ne? Und in gewisser Weise ist es schon so, also so wie man das manchmal beruflich erlebt hat, man ist in einem tollen Team, wo das gerade gut funktioniert hat und das ist nicht immer so. Mhm. Muss aber sagen, dass die Geschäftsführung hier als Team bei Burkhardt sehr professionell, freundschaftlich, sachlich miteinander umgeht und das macht's gut.
Dann schauen wir mal da drauf, was ihr als Geschäftsführung bei Burkhardt so bewegt. Lass uns mal in euren Markt, in eure Produkte reinzoomen und fang vielleicht damit an, dass du einmal beschreibst, was macht ihr eigentlich? Produktkategorien, ein paar Anwendungsfelder, hast du ja auch schon erzählt.
Ja.
Eingangs.
Also für einen Regelkreis braucht man immer einen Sensor, einen Aktor und einen Controller und wir machen alles. Der Aktor ist ein Ventil. Es macht auf und zu oder steuert eine Flüssigkeitsmenge oder Gasmenge. Es gibt einen Sensor, der misst irgendwas, einen Füllstand, eine Temperatur und es gibt was damit kommuniziert. Und das machen wir. Und gerade bei den Ventilen gibt es dann verschiedene Bauformen, ob das mit einem Magnet angesteuert ist oder pneumatisch, ist das in unterschiedlichen Größen. Also am Ende, wie bei vielen Komponentenlieferanten, sind es viele tausende Produkte.
Mhm. Und ich bin auch gerade auf eure Webseite gegangen im Pressebereich und dann sieht man so, was ihr für neue Produkte gelauncht habt. Und das ist ja auch einfach eine weite Range, also von Bierwürzventilen bis Druckabluftventil für Fermentierbereiche. Also wie kommt ihr auf diese Arten von Ventile und Lösungen, die ihr baut und mit denen ihr Mehrwerte schafft?
Wir machen das zunehmend und verstärkt mit Fokus aus einer Sicht der technischen Applikation. Ja, also das klingt jetzt ein bisschen wild, aber wir haben uns Kernindustrien vorgenommen, die wir bedienen wollen. Mhm. Das ist das Thema pharmazeutische Industrie und Biotechnologie. Das ist das Thema Food and Beverage. Mhm. Das ist das Thema Labor- und Analysegeräte und Energie, gerade auch Wasserstoff als Trendthema. Und dann gucken wir, naja, was haben die so für Anlagen und was gibt's da so für technische Applikationen? Zum Beispiel in der Pharmazie geht es um Reinstwasser, dass es keine Verschleppungen gibt. Und dann gucken wir uns an, Mensch, was braucht man denn da? Was brauchen die Kunden für Ventiltypen? Und die nehmen wir dann in unser Programm auf. Risiko ist natürlich immer, dass man viel zu viel macht und die alten Produkte sterben nicht und das wird immer größer und größer. Und der Filter, den wir jetzt ansetzen, ist ganz klar zu sagen, was braucht eine bestimmte Domäne, eine bestimmte Kundengruppe ganz spezifisch, um Limonade abzufüllen oder Bier zu brauen oder einen Chromatographen zu bauen. Das sind so die Leitplanken.
Und wie viele Produkte habt ihr im Sortiment?
Ganz schwer zu sagen, weil es unglaublich viele Varianten gibt. 200, 300.000.
Und habt ihr Produktlebenszyklen für diese Produkte oder ist es, gibt's eigentlich nicht so einen typischen Lebenszyklus, weil sich was nicht abnutzt?
Ja, also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt erstens mal, was Produkte selber angeht, haben wir Produkte immer noch im Programm, die in den 60er Jahren entwickelt worden sind, weil die immer noch gut sind. Und wenn man jetzt an die Nutzungsphase denkt, hängt das extrem stark davon ab, unter welchen Bedingungen ein Ventil welches Medium bedienen muss. Also da gibt es Dinge, wie jetzt im Kaffeeautomaten bei euch im Büro, wenn das so ein professionellerer ist, dann muss das Ventil jedes Jahr ausgetauscht werden. Und es gibt aber natürlich auch Applikationen, wo ein Produkt von uns Jahrzehnte drin sein kann. Mhm. Also von daher ist da auch die Streuung sehr, sehr groß.
Und mit Blick auf eure Organisation, was sind die aktuell größten Herausforderungen, die ihr habt?
Große Herausforderung ist sicherlich ein internationales Netzwerk von selbstständig agierenden Kleinunternehmen zu schaffen. Mhm. Also ich überzeichne immer ein bisschen und sage, Burkhardt ist groß geworden wie ein Franchise-Unternehmen. Das gilt für andere deutsche Familienunternehmen auch. Ne? Man entwickelt alles in Deutschland, man produziert und auch das Marketing kommt aus Deutschland. Dann geht man in irgendein Land und mietet ein Büro an und verkauft das und so weiter. Und wir sehen natürlich, dass dadurch, dass es weltweit Produkte in ähnlicher Qualität gibt, dass die Vertriebswege transparent sind, dass es Handelsbeschränkungen gibt, dass dieses große Wort local für local natürlich richtig ist. Und das heißt aber, es ist eine Transformation, weil ich akzeptieren muss, dass, wenn ich hier in Ingelfingen sitze, dass es Menschen in Indien gibt, die das genauso gut können und vielleicht sogar schneller oder wie auch immer. Und ich muss jetzt dahin kommen, dass wir eine dezentralere Organisation schaffen, die aber gut orchestriert ist. Und dieses Spannungsfeld zwischen Freiheiten lassen, aber auf der anderen Seite Standards zu haben, in denen sich alle bewegen, damit kein Chaos entsteht, das ist für uns die große Herausforderung oder ich würde sagen auch für uns, weil das gilt ja für ganz, ganz viele Mittelständler.
Was sind denn eure wichtigsten Auslandsstandorte oder eure größten?
Ja, vom Umsatz ist es natürlich USA, China. Und dann würde ich gerne Indien als Platz 3 sagen. Da sind die aber noch nicht, aber da werden sie bald sein. Von daher ist das natürlich auch bei uns sehr stark proportional zur Wirtschaftsleistung der Länder oder auch einfach zur Anzahl der Einwohner. Also wenn man jetzt an Nahrungsmittelindustrie denkt und Indonesien leben 300 Millionen Menschen, dann brauchen die halt auch dreimal mehr Apfelanlagen als in Deutschland.
Hm.
Von daher, das Wachstum wird in Zukunft natürlich aus anderen Ländern kommen, weil wir in Deutschland eine sehr starke Marktposition haben. Und das ist ja auch sehr typisch für einen deutschen Mittelständler.
Welche Rolle wird dann in Zukunft noch die Unternehmenszentrale in Deutschland spielen? Was bedeutet diese Entwicklung für den Standort, also für den Burkhardt-Standort Deutschland, meine ich jetzt erstmal?
Also ich glaube, es sind zwei Aspekte. Der eine ist, der Standort Deutschland oder Europa muss ein eigenes Selbstverständnis als Region entwickeln. Also es muss sowas wie einen europäischen Weg geben. So wie wir sagen, ja, Indien, die brauchen halt good enough Produkte oder so. Müssen wir definieren, was ist das Spezifische, was der europäische Markt braucht. Und so wird heute noch nicht unbedingt gedacht. Also die in Ingelfingen sitzen noch immer alle und sagen, ich muss für die Welt mitdenken. Und ich sage denen jetzt, nee, ihr müsst den europäischen Weg definieren. Und das Zweite ist eher so die Holding-Ebene darüber. Und jetzt sind wir ja gerade in so einer Diskussion, wie wettbewerbsfähig ist Deutschland als Standort und die Deindustrialisierung und genau. Wo führt das alles hin? Und ich glaube, wir haben hervorragend ausgebildete Menschen in Deutschland. Ich kann durch die ganze Welt fahren. Ich sage immer noch, es sind hervorragend ausgebildete Menschen hier in Deutschland. Wir haben eine Tradition, weltoffen zu sein. Wir sprechen super Englisch. Wir sind es gewohnt zu reisen. Und die Kompetenz, die wir im Headquarter haben müssen, ist, dass wir ein dezentrales, internationales, weltoffenes Netzwerk koordinieren können. Und das ist das Skillset sozusagen, was wir stärker ausbauen müssen und auch ein stärkeres Selbstbewusstsein rausbeziehen müssen. Und das ist aber ein komplett anderes Verständnis von Mehrwert in einer Organisation. Nicht, ich denke für Indien vor, sondern ich beantworte die Frage, was müssen wir für Indien tun, damit die das selbst entwickeln können. Und das ist auch Teil der Transformation, aber das ist auch ein bisschen, was mich antreibt, zu sagen, der Standort Deutschland muss genau daraus das Selbstbewusstsein ziehen und genau da zeigen, dass wir den Unterschied machen. Wir müssen verstehen, wie man eine globale Organisation führt.
Wie viel Prozent des Umsatzes macht ihr denn im Moment in Deutschland und wo wird das perspektivisch hingehen?
Im Moment sind es, glaube ich, 17%.
Mhm.
Nur noch.
Ja.
Und es muss weiter abnehmen. Man muss aber sagen, wenn ich mal gedanklich China, Indien, USA zusammenfasse, dann leben dort 30 mal mehr Menschen als im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. 30 mal mehr. Ist doch klar, wo das Wachstum herkommen muss.
Und investiert ihr im Moment in Deutschland noch oder investiert ihr im Moment in Indien?
Beides. Ne? Aber wir haben kräftig nochmal in Deutschland investiert. Wir haben an 3 Standorten hier in Deutschland Gebäudeerweiterungen gemacht, weil wir überzeugt sind, dass wir die Fläche auch brauchen. Und das ist in absoluten Zahlen, das war jetzt 70 Millionen Euro, die wir da investiert haben. Das ist viel mehr als das, was wir in Indien investieren. Aber natürlich ist jetzt Indien ein ganz wichtiger Punkt, weil wir da einfach ein viel stärkeres Wachstum über die nächsten Jahre erwarten und auch erreichen müssen. Also beides ist richtig, aber natürlich investieren wir auch in Deutschland.
Und wie viel habt ihr in Indien investiert, wenn du sagst, in Deutschland war es viel mehr?
Ja, wir haben zum Beispiel initial haben wir 7 Millionen Euro in Indien investiert, um eine Produktion aufzubauen. Und das ist deswegen signifikant weniger, weil wir zum Beispiel entschieden haben, dort das Gebäude nicht selber besitzen zu müssen. Ja. Und das ist auch ein gewisser Paradigmenwechsel in einem Familienunternehmen, wo man sagt, also das muss unser Haus sein. Dann haben wir gesagt, wir machen es anders, wir mieten was und auch flexibler. In 5 Jahren sieht die Welt anders aus. Und deswegen liegt es nicht nur daran, dass in Indien alles billiger ist, sondern wir haben gezielt in Maschinen erstmal investiert, um ins Laufen zu kommen.
Wenn man dir so zuhört, dann hat man das Gefühl, dass du dich nicht in das Lager einreißt, also von Einreihen, die Deutschland abschreiben oder schlecht sehen als Standort.
Ja, das ist so. Wird das alles gut gehen? Weiß ich nicht. Also haben wir hohe Risiken, dass hier alles den Bach runtergeht? Definitiv. Aber mir geht's natürlich so mit Mitte 50, wenn ich jetzt in meiner Blase unterwegs bin und wir gucken uns um, dann unterhalten wir uns über die Eltern, die pflegebedürftig sind und die Kinder, die aus dem Haus sind. Und dann stellt man fest, wir sind doch jetzt diejenigen, die den Unterschied machen können. An wen soll ich es delegieren? Über wen soll ich denn jetzt schimpfen? Über wen soll ich lästern? Also wir haben es ja jetzt in der Hand und das verpflichtet, also meine Aufgabe verpflichtet mich natürlich auch zu einer gewissen Zuversicht. Und aber ich bin auch davon überzeugt, dass das möglich ist, weil es ja keinen Trend ohne Gegentrend gibt. Ja, und wenn wir heute sagen, die Arbeitskosten in Deutschland sind zu hoch und die jungen Leute wollen nicht mehr arbeiten, unabhängig davon, ob das wahr ist oder nicht, dann muss man sagen, ja, haben denn die jungen Menschen in China Lust, 70 Stunden die Woche zu arbeiten? Nee, haben die nicht? Ja, also es gibt ja auch da eine gewisse Saturierung, es gibt einen Wohlstandszuwachs und es gleicht sich alles irgendwie an. Es ist nur eine Frage der Fristigkeit und das könnte ein Riesenproblem sein. Und das sehen wir gerade als großes Problem. Aber ich zähle weiterhin, ich habe es ja eben angeführt. Also wir haben doch eine Top-Ausbildung bei allen PISA-Schwächen oder wie auch immer, aber wir haben immer noch ein Top-Ausbildungsniveau. Und wir haben eine weltoffene Gesellschaft, die wir weiter pflegen sollten. Und ich glaube, das sind so die Fähigkeiten und Kompetenzen, die wir brauchen.
Ist auf jeden Fall eine gesunde Haltung, nicht Probleme zu sehen, sondern Lösungen und vor allen Dingen auch sich in der Rolle des Gestalters zu sehen und nicht im andere dafür zu beschuldigen, dass alles so schlecht ist.
Wobei ich mich, weiß nicht, bei aktuellen Umfrageergebnissen der AfD, ist das mit der weltoffenen Gesellschaft wirklich so? Also kann man das so global für Deutschland sagen? Ich weiß nicht.
Nein, wahrscheinlich.
Also ich würde es mir auch wünschen, aber.
Wahrscheinlich nicht. Was ich stark beobachte und auch kritisiere, ist, dass Unternehmen gesellschaftlich eine immer größere Verantwortung übernehmen müssen für Dinge, die, sage ich mal, gesellschaftlich außer Kontrolle geraten. Also, wenn wir uns beklagen über Disziplin, mangelnde Disziplin in Schulen oder so, ja, wenn die Azubis zu uns kommen, auszubilden, dann muss es eine gewisse Disziplin geben. Und wir können das auch durchsetzen, weil wir sanktionieren können. Das passiert in der Schule nicht mehr. Ja. Und deswegen kommt jetzt Unternehmen eine immer größere gesellschaftliche Verantwortung zu. Und wir brauchen eine Weltoffenheit im Tagesgeschäft, weil ich ja jeden Tag mit Menschen aus der ganzen Welt zu tun habe. Und das bezieht sich auf ganz, ganz viele Funktionen. Und wenn die im Kontakt sind, dann geht es um das Fußballergebnis, dann geht es ums Bier und so weiter. Dann geht es nicht um Migrationsprobleme. Und deswegen brauchen wir als Unternehmen eine weltoffene Einstellung. Haben wir die gesellschaftlich? Naja, sind in der Zerreißprobe. Ja. Aber ich kann ja nur als für ein Unternehmen sagen, das sind ganz praktische und gar nicht so sehr ethische Aspekte, die sagen, wir brauchen das. Weil das ist das Tagesgeschäft.
Mhm. Georg, wir hatten im Vorspann gehört, ihr hattet immer so Tipping-Point-Momente. Der Flugzeugabsturz, das hat das Unternehmen verändert. Dann habt ihr auf einmal Backofenventile gemacht, wo neue Felder aufgegangen sind. Was ist so ein Tipping-Point-Moment bei euch jetzt gerade in der Organisation, in euren Produkten, wo ihr sagt, okay, da kommt es jetzt richtig drauf an oder das ist vielleicht ein ganz neuer Absatzmarkt für uns und eine neue Produktkategorie?
Also ich sehe zwei Tipping-Points. Der eine Tipping-Point ist die Kühlung von Datencentern. Ja, also das ist tatsächlich ein großes Thema durch die Rechenleistung, die Energie, die reingesteckt werden muss, die muss auch wieder rausgeholt werden. Das ist Wärme, da muss gekühlt werden, reicht nicht mehr mit Luft, sondern da kommt jetzt Wasser und da braucht es ganz, ganz viele Ventile und neue technische Lösungen und da gibt es noch kein dominantes Design und das ist ein Tipping Point für Birken. Der zweite Punkt kommt ein bisschen aus der Strategieentwicklung von innen heraus. Das Thema Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Und irgendwann sind wir zu der Erkenntnis gekommen, aber Nachhaltigkeit, es kann ja nicht sein, dass es nur ums weniger schlecht geht, sondern eigentlich muss so ein Leitbild sein und Nordstern, dass wir zu einer regenerativen Wirtschaft beitragen können. Also, dass sich die Systeme, egal ob sozial oder ökologisch oder ökonomisch, erholen können und nicht erschöpfen. Ja? Und dann haben wir die Idee gut gefunden und sind jetzt in der Diskussion, wie wir das operationalisieren. Was heißt das denn? Und das heißt in allererster Linie, dass wir in eine Position kommen müssen, wo wir die Dinge tun und unterstützen bei Kunden, die, platt gesagt, für eine bessere Welt oder zu einer besseren Welt beitragen können. Und das klingt jetzt sehr, sehr hochtrabend, aber wir werden auch weiterhin Geld mit Zuckergetränken verdienen. Ja, und dafür muss ich mich auch nicht entschuldigen. Aber wenn ich die Wahl habe, dann versuche ich vielleicht eher in die Hafermilchproduktion zu gehen. Ja? Und wir versuchen jetzt, das Unternehmen stärker dahin zu steuern, wo wir den Eindruck haben, über diese Vision einer regenerativen Wirtschaft einen Unterschied machen zu können. Mhm. Und das ist so ein Tipping Point, Tobias, wo ich glaube, das wird jetzt Jahre dauern. Das wird eine schleichende Entwicklung sein. Aber wir glauben, dass das ein gewisser Hockeystick ist. Ne? Und wir glauben daran, dass das jetzt nicht nur ethisch geboten ist, sondern dass sich das wirtschaftlich auszahlt.
Aber gibt es Dinge, die ihr ausschließt? Du hast gesagt, du musst dich nicht dafür entschuldigen, wenn ihr weiterhin auch Ventile für Zuckergetränke macht. Aber gibt es Dinge, wo ihr sagt, das machen wir klar nicht, da ist die Linie?
Also aktuell ein spannendes Thema ist natürlich Rüstungsindustrie oder ja, und das ist von den Eigentümern immer ausgeschlossen worden. Das Thema ist aber natürlich auch bei uns auf den Tisch gekommen, weil man sagen muss, es ist ja nicht nur, Entschuldigung, en vogue, sondern man kann eigentlich als Unternehmen auch gar nicht vermeiden, dass Produkte irgendwie in einen Graubereich der Rüstungsindustrie gehen. Deswegen war die Frage akut nochmal, wie positionieren wir uns da? Und das ist ein Punkt, wo ich auch persönlich sage, ich bin kein Pazifist. Ich glaube, ja, wir brauchen eine Rüstungsindustrie. Und das müssen Menschen tun und die verachte ich auch nicht, sondern bin ich dankbar, dass sie das tun. Aber wir wollen es strategisch nicht tun. Und wir schließen es weiterhin aus.
Und das Thema Nachhaltigkeit, der Fokus sozusagen auf Produktgruppen, die einen regenerativen Beitrag leisten, macht ihr das dann, weil ihr glaubt, dass andere Märkte wie zum Beispiel Produkte, die Soda-Getränke herstellen, dass die in Zukunft abnehmen werden?
Es wird sich, denke ich, da vieles verändern und wir werden sehen, das ist eine Wette, eine Überzeugung, dass immer mehr Kunden das fordern werden. Aus welchen Gründen die dazu getrieben werden, sei dahingestellt, aber Kunden werden das auch wollen. Also nicht nur wir wollen eine bessere Welt machen, sondern die werden das wollen. Wir haben gerade im Bereich Kühlung Datencenter ein großes Projekt, da fordert der Kunde, dass wir nachweisen, dass alle Energie, die wir nutzen, regenerativ ist. Mhm. Weil die Endanwendung so viel Energie frisst, dass sie sagt, naja, also wir müssen da irgendwie noch auch gucken, dass wir einen guten Beitrag leisten. Und die Forderung von Kunden, die das zur Kaufentscheidung machen, die wächst. Das sind heute, sag ich mal, nur 2% der Kunden. Und das werden nie 100% der Kunden sein. Aber wenn es 10% der Kunden sind, und da würde ich schwer von ausgehen, dann ist es ein relevanter Differenzierungsfaktor, weil die 10% der Kunden, das werden die Großen sein.
Ja.
Das werden nicht die Kleinen sein.
Gleichzeitig hat man ja aber das Gefühl, dass das Thema Nachhaltigkeit für viele auch eher im Moment weniger Priorität hat als noch vor einigen Jahren, vielleicht auch durch Entwicklungen in den USA und so weiter. Das ist aber nichts, was bei euch so ankommt, dass das Interesse eigentlich erstmal wieder gesunken ist?
Jein. Also natürlich, wenn ich jetzt so Diskussionen gesellschaftlich verfolge oder Pausengespräche bei uns, da gibt's natürlich die Vorbehalte. Was soll das? Oder da muss man das Geld besser anders einsetzen und so weiter. Aber 99% des CO2s, für das wir verantwortlich sind, das ist hier nicht im Gebäude oder auf der Weg zur Arbeit, sondern das ist in den Produkten und in der Nutzung der Produkte. Und wenn der Prozess eines Kunden durch unsere Lösung effizienter wird, dann trägt das zur Dekarbonisierung des Kunden bei, aber spart ihm oder ihr auch Geld. Deswegen ist es am Ende, und das versuche ich ins Unternehmen zu bringen, Nachhaltigkeit ist heute eine ökonomische Realität. Ja. Wer das negiert, der soll sich mal angucken, wie sich der Kupferpreis über 30 Jahre entwickelt hat. Wer hat denn ernsthaft gedacht, dass sich der Gaspreis so entwickelt? Ja, getrieben dann nachher durch den Krieg, den die Russen der Ukraine aufgezwungen haben. Und das sind ja die Materialpreise gehen hoch. Und Nachhaltigkeit heißt, energieeffizienter, materialeffizienter zu arbeiten. Und ob ich das am Ende tue, um den Kindern einen besseren Planeten oder keinen zerstörten Planeten zu hinterlassen oder um Geld zu sparen, ist mir doch dann egal. Und so versuche ich das auch im Unternehmen darzustellen. Es geht hier um beides. Aber wenn ich an die ethische Perspektive nicht glaube oder den Klimawandel negiere, dann muss ich das immer noch machen aus einem ökonomischen Grund. Und das verfolgen wir.
Georg, jetzt hast du uns eine perfekte Steilvorlage in die letzten drei Fragen gegeben. Und an alle Hörer, ich würde euch raten, noch dran zu bleiben. Es gibt den Maschinenraum-Buchclub. Und Du wirst ein Buch von uns zugesendet bekommen, von Martin Babilas, der CEO von Altana, dem Chemieunternehmen aus Wesel. Eingefroren am Nordpol. Gute Überleitung. Und damit die Frage, welches Buch würdest du denn gerne in den Buchclub geben, weil du glaubst, dass andere Menschen dieses Buch auch mal lesen sollten?
Eins oder zwei?
Mach mal zwei.
Gib mir zwei. Also, eins ist Für Polina, ja, von Takis Würger, ist einfach ein schönes Buch. Und ich glaube, also ich lese nicht so gerne Managementbücher, vielleicht sollte ich das besser tun oder so, aber ich glaube, zu guter Führung gehört auch breite Bildung. Mhm. Und deswegen ist es einfach ein schöner Roman, eine schöne Geschichte einer unerfüllten Liebe. Also ist ein bereicherndes Buch. Das zweite, was ich schnell hinterher schiebe, Going Zero, ein Thriller, vielleicht kennt ihr das schon im Buchclub, wo es darum geht, dass wir eigentlich, dass wir überall auf der Welt zu Orten sind. Ja, und darum rankt sich ein fiktiver Thriller, aber der ist verdammt nah an der Realität und von daher auch ein Buch zum Nachdenken.
Mega, vielen Dank. Bestimmt eine gute Empfehlung auch jetzt für die anstehenden Sommerurlaube.
Dann genau, mache ich weiter mit unseren drei Abschlussfragen. Und zwar, du hast gesagt, du bist Mitte 50, du hast gesagt, so karrieremäßig, so der Next Step kommt da wahrscheinlich auch nicht mehr. Ne? Du bist angekommen da, wo du bist. Denkst du manchmal schon darüber nach, wie das nach dem Berufsleben mal so ist? Also stellst du dir manchmal so einen Ruhestand vor und wie stellst du dir den vor? Oder bist du jemand, der sagt, ich will nie aufhören zu arbeiten, was es ja auch gibt?
Nee, also nie aufhören zu arbeiten, nicht. Ich denke, 10 Jahre habe ich noch und weiß, dass das nicht so sein muss. Ne? Also weil ich habe Bock, 10 Jahre noch was zu machen, aber vielleicht bin ich in 4 Jahren nicht mehr in der Lage dazu. Ne? Also das kriegt man ja durchaus mit, dass es gesundheitliche Einschränkungen geben kann und dann ist Ende. Deswegen beschäftigt mich das ganz klar. Und ja, ich sehe mich da schon irgendwie um die Welt fahren.
Mhm. Gibt es so ein, genau, wird jetzt auch gefragt, hast du so ein Lieblingsziel?
Nee, weiß ich nicht. Ich war jetzt Gott sei Dank im Februar im Oman, was eine fantastische Erfahrung war. Und da könnte ich mir schon vorstellen, auch nochmal hinzufahren. Aber da muss ich mir die Route nochmal genau gucken. Vielleicht will ich das gerade gar nicht.
Bevor wir zu viel über die Rente sprechen, noch die letzte Frage. Welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchtest du einmal geschrieben haben?
Also wir haben so einen Zeitstrahl im Unternehmensmuseum mit so Meilensteinen und Bildern. Mhm. Und da wäre dann 2031 so ein Bild von mir, wie ich in Mumbai den Preis verliehen entgegennehme für Great Place to Work India.
Okay.
Und was ich damit meine ist, so wie ich es vorher geschildert habe, ich sehe die Herausforderung aus Burkhardt, ein Netzwerk an fluidischen Expertenunternehmen zu machen, was weltweit agiert in dezentralen Zellen und dass wir in Indien als toller Arbeitgeber prämiert würden, wäre nur ein Ausdruck, dass das nicht ein Anhängsel ist, sondern eine eigenständige Organisation. Ja, und das wäre toll, wenn das da hängen würde.
Super, das ist ein schönes Bild. Vielen Dank, Georg, für die Einblicke in deine persönliche Geschichte in Familienunternehmen und in die Einblicke in euer Familienunternehmen bei Burkhardt.
Dankeschön.
Dankeschön, Katja. Danke, Tobias.
Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.